Also ich habe mir so gedacht, vielleicht 30, 35 Minuten und dann haben wir noch gut Zeit, uns zu unterhalten. Und wenn Sie wollen, können Sie dann auch die Tomaten auf mich werfen und protestieren, wenn Sie gar nicht mit mir einverstanden sind. Aber ich glaube, wir werden uns schon irgendwie arrangieren, denn ich gehe davon aus, dass Sie gekommen sind, weil Sie einiges gelesen haben über dieses Thema und weil Sie eigene Positionen haben, die sicher gar nicht so weit entfernt sind von meinen. Ich wollte aber zunächst Ihnen erstmal danken für Ihr Interesse. Ich will Ihnen auch sagen, das ist jetzt keine Schmeichlerei, als ich in Bagdad meinen Dienst getan habe, habe ich sehr wohl mitverfolgt, was Pax Christi und was Attac, besonders auch Attac, Bürger für den Frieden, was sie getan haben, was sie gesagt haben, manchmal sogar kurzgeschlossen mit Pax Christi, weiß ich noch, ein gemeinsamer Brief an die Europäische Kommission geschrieben, wo protestiert wurde über die Politik Europas gegenüber dem Irak, die Weiterführung eines Sanktionsregimes, das im Grunde genommen die falschen, nicht im Grunde genommen, sondern die falschen Menschen bestrafte. Und Sie sollen wissen, dass Menschen wie ich, die da draußen ihren Dienst getan haben, als Diplomaten, als UNO-Beamte, wie immer sie uns bezeichnen wollen, dass die durchaus registriert haben, wie die Bevölkerung reagiert. Also sie müssen nicht meinen, weil man klein ist, weil man nicht pausenlos in der Zeitung steht, dass sie nicht doch bekannt sind. Und sie waren bekannt. Und das hat uns auch in der UNO ermutigt, muss ich sagen. Das Thema ist heiß genug, dass es uns in diesem kalten Raum etwas wärmer werden wird. Es ist ein Thema, was sicher uns nicht im Stich lassen wird für eine Weile. Und warum, das will ich versuchen auch darzustellen. Und dann können wir vielleicht uns etwas im Gespräch vertiefen. Ich kratze ein bisschen, es gibt viel zu sagen, aber ich möchte anfangen, um auch den Rahmen ein bisschen zu stecken, indem ich sage, dass die UNO-Welt, zu der wir ja gehören, zu der 193 Mitgliedstaaten zurzeit gehören, dass diese UNO-Welt 2012 im Vergleich zu 1945, als die UNO geschaffen wurde, absolut nicht vergleichbar ist. 51 Staaten, zu denen unser Land, Deutschland und die beiden deutschen Staaten natürlich nicht gehört haben. Wir waren nur das, was seit dem 29. November Palästina nach so vielen Jahren erreicht hat. Wir waren ein Non-Member State Observer, die beiden deutschen Staaten. Und die Politik, die wurde woanders gemacht. Und ich schmunzle immer, wenn ich daran denke, an das, was 1945, wenn es heute gesagt würde, wäre es nicht so komisch, aber 1945 sagte der mexikanische Botschafter bei der Ratifizierung der UNO-Charta in San Francisco, wo die 51 Staaten zusammengekommen sind, sagte er, wir haben eine Organisation geschaffen, in der wir die Mäuse kontrollieren, aber die Tiger laufen frei herum. Das war 1945 und ich würde sagen, heute sind die Mäuse weiterhin kontrolliert, aber es gibt ein paar mehr Tiger auf der Welt. Aber die ersten fünf Tiger, die Siegesmächte des Zweiten Weltkriegs, China, Russland, Franzosen, die Engländer und die Amerikaner, das sind inzwischen relativ alte Tiger. Aber dazu sind neue Tiger gekommen, die eben frei herumlaufen. Wenn man sich anschaut, es ist eine Simplifizierung vielleicht, aber um das einfach darzustellen, wie sich die Welt verändert hat in den Jahren, möchte ich sagen, 1945, die ersten 10 Jahre bis 1955, in den 50er Jahren, war unsere Welt eine Welt des Aufatmens. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende und man träumte von dieser Vision des ewigen Friedens und man entspannte sich. Es hat nicht lange gedauert. Dann kamen die Jahre, in denen ich zur UNO kam. 1968 habe ich bei der UNO angefangen als junger Beamter in Ghana, in Westafrika. Und diese Jahre, die 60er und die 70er Jahre, das waren die Jahre des Optimismus. Man hat gemeint, mit internationaler Zusammenarbeit könnte man in ein paar Jahren, vielleicht einer Dekade oder ein bisschen mehr, könnte man die Länder, die frei wurden von dem Kolonialjoch, könnte man einfach so entwickeln, dass sie auf eigenen Beinen stehen könnten. Das war der Optimismus. Dass das nicht so gegangen ist, das wissen wir heute. Dann kam der Wettkampf zwischen dem Osten und dem Westen, der Ideologie-Wettkampf, der dann, ja, und das ist eine Tragik für mich, der 1989 dann zu Ende gegangen ist. Ja, warum ist es eine Tragik? Es ist doch gut, dass der Kalte Krieg zu Ende ging. Die UdSSR wurde aufgelöst, zerbrach in Satellitenstaaten. Es ist eine Tragik deshalb, weil wir als internationale Gemeinschaft eine große Chance verpasst haben. 1990, als in Paris die Länder zusammenkamen und eine Charta für ein neues Europa unterzeichneten. Das war ein weiterer Punkt, wo man meinte, man könnte mit Optimismus jetzt dem Frieden entgegenschauen. Man sprach von einer Friedensdividende. Diese Friedensdividende ist leider nie zustande gekommen. Aber man hat mal diese Dividende quantifiziert, bewertet. Wie groß kann denn so eine Dividende aussehen? Die Verteidigungsausgaben gingen zurück auf ein Minimum auf 2,2% des Bruttosozialproduktes, 2,2%, und im Vergleich zu dem, was das Verteidigungsbudget der Welt 1985 noch ausmachte, übersetzt man das in 420 Milliarden Dollar. Das war ein gehöriger Betrag, mehr als der deutsche Haushalt heute ist. 420 Milliarden Dollar als Friedensdividende, das war ein Papierwert, denn es ist leider ja nie dazu gekommen. Man hat das Geld eben woanders ausgegeben und sehr schnell sind zum Schluss die Verteidigungsausgaben wieder gestiegen. Und diese Zeit, in der man hofft auf einen Frieden, die ist kurz gewesen. Die Jahre nach 1990 würde ich bezeichnen als die Jahre, in der die Unipolarität enorm gewachsen ist. Was meine ich damit? Die Vorherrschaft der USA, ich trete hier nicht auf, bitte nicht missverstanden als Amerika-Feind, aber es ist ja kein Geheimnis, es ist ein Faktum, dass eben in den 90er Jahren, das kann man nachlesen, Sie haben sicher, ich sage meinen Studenten immer, das waren die Jahre des PNACs, und dann guckt man mich an und sagt, was ist denn das PNAC, P-N-A-C, das ist das Project of the New American Century, das Projekt des neuen amerikanischen Zeitalters. Das waren so die, in den 90er Jahren fing das an und intensivierte sich natürlich. Warum? Weil der 11. September eben plötzlich erschien Und der Pnack Psyche, dieser unipolaren Vormachtstellung eben einen Aufwind gab. Ein Aufwind, der von uns in Europa im Rahmen der NATO zum Beispiel absolut mitgetragen wurde. Das war, wollte man nicht anders erwarten. Ja, aber ich glaube, dass, aber das ist jetzt, das, da können Sie vielleicht anderer Meinung sein. Ich habe gesucht in der Vorbereitung für meine Bemerkungen hier nach einem Datum, wo ich sagen könnte, diese Pnack-Mentalität, diese unipolare Welt ist irgendwann ja mal zu Ende gegangen. Und das Suchen nach einem Datum, da fiel mir ein, vielleicht war es zumindest in der Öffentlichkeit wurde es wahrgenommen, dass man sagte, die Invasion der Vereinigten Staaten zusammen mit England und anderen am 19. März 2003 war vielleicht der Punkt, wo man sagen kann, da hat sich das Blatt etwas gewendet und die nächste, das nächste, der nächste Zeitrahmen, wo wirklich tektonisch, also ein Wandel stattfand von der unipolaren zu der multipolaren Welt, in der wir heute uns befinden. Also das sind alles spannende Meilensteine in der modernen Geschichte, Nachkriegsgeschichte, die relevant sind für das Thema, das ich heute Abend hier mit Ihnen besprechen möchte und soll.